herzlich willkommen zu Investieren lernen, der Podcast von Money Masters mit mir, Robert. Hier lernst du Finanz-Ninja-Tricks, mit denen du Meistervermögen aufbaust. Heute habe ich wieder ein spezielles Thema und auch einen speziellen Gast dazu. Das Thema ist Crowdinvesting und mein Gast ist der Johannes Ransch, Geschäftsführer von OneCrowd. Herzlich willkommen, Johannes.
Herzlich willkommen. Vielen Dank, Robert, für diese Einladung. Ich freue mich schon sehr.
Wunderbar. Ich würde einfach mal vorschlagen, vielleicht stellst du dich mal selbst vor. Vielleicht ist das allerbeste als Einstieg.
Gerne. Ich bin Johannes Ransch. Ich bin der Geschäftsführer der OneCrowd. Die OneCrowd selber wird man gar nicht so groß kennen, aber man kennt auf jeden Fall die Plattform Seedmatch, Econeers und Mezzini. Das sind drei Crowdfunding-Plattformen, wo wir auf Seedmatch Startups finanzieren, wo wir auf Econeers nachhaltige Projekte und nachhaltige Unternehmen finanzieren. Und die dritte und letzte Plattform, Mezzini, ist für hauptsächlich für Immobilienfinanzierung da. Und was habe ich vorher gemacht? Ich habe BWL studiert in Halle an der Saale. Ich war während des Studiums ein Jahr im Ausland, in Südkorea, in Seoul. Und nun ja, das hat mich dann wieder zurück in die Heimat verschlagen. Und wo ich dann 2014 zu Seedmatch bzw. zu OneCrowd kam. Mhm. Ich bin der Geschäftsführer seit 2017, Geschäftsführer der ganzen Gruppe. Aber ich mache das nicht alleine. Wir haben noch einen zweiten Geschäftsführer, das ist mein Kompagnon Marc Speidel. Auch ein, jemand, der aus dem Finanzwesen kommt.
Du bist aber nicht der Gründer von OneCrowd, oder?
Richtig, bin ich nicht. Das Unternehmen hat einen Jens-Uwe Sauer gegründet. Er ist aber 2016 aus dem Unternehmen ausgeschieden.
Okay, alles klar. Also Seedmatch, Econeers und Mezzini sind quasi drei verschiedene Plattformen, die alle zu dieser Firma OneCrowd gehören. Und Seedmatch, da geht es also um Crowdinvesting in Startups. Econeers, Crowdinvesting in Nachhaltigkeitsthemen. Sind das auch Startups oder was ist das dann?
Wir sind ursprünglich gestartet mit Projektfinanzierung, das heißt Solarparks, Windkraftanlagen und Ähnliches. Wir haben aber gemerkt, dass der Trend mehr und mehr in Richtung, also damals schon 2013, 14, da haben wir gemerkt, dass es mehr in Richtung nachhaltige Geschäftsmodelle auch geht, nachhaltige Unternehmen. Und wir haben uns dann dementsprechend auch geöffnet. Also um deine Frage zu beantworten, wir machen heute alles, also Projekte und nachhaltige Geschäftsmodelle. Ja.
Alles klar. Und Crowdinvesting, vielleicht nochmal erklärt, also was ist überhaupt Crowdinvesting für die Leute, die es vielleicht noch nie mitbekommen haben, dass es sowas gibt?
Crowdfunding kennt man vielleicht schon ein bisschen oder kennt man schon eher. Da gibt es ja deutsche Plattformen wie Startnext oder auch die amerikanischen Kickstarter oder Indiegogo. Mhm. Und was wir machen, ist eigentlich nichts anderes. Also viele Leute finanzieren ein Unternehmen oder beziehungsweise ein Produkt. Nur bei uns ist es halt speziell ein Unternehmen und man bekommt dafür, ich nenne es immer gerne Ghost Shares, virtuelle Shares. Das heißt, man bekommt eine Beteiligung am Erfolg des Unternehmens und auch je nach Produkt natürlich auch am Gewinn.
Also Ghost Shares, der Begriff, das heißt also, es sind quasi keine Aktien, keine wirklichen Anteile, aber man bekommt halt ein Stück des Gewinns ab. Also man ist jetzt nicht Miteigentümer, ne?
So kann man richtig, sagen. Man ist nicht Miteigentümer, man hat keine Stimmrechte, man hat aber Gewinnbezugsrechte. Das heißt, wenn das Unternehmen Gewinn macht, ist man in entsprechender Quotenanteil auch an diesem Gewinn beteiligt. Und wenn das Unternehmen verkauft wird, das heißt, es am Ende auch zum Exit kommt, ist man mit diesem Anteil auch am Exit-Erlös beteiligt. Hintergrund ist einfach das Risiko, was der Investor in der Frühphase hat, sollte natürlich auch der dementsprechenden Chance gegenübertreten.
Das Geld, das Kapital fließt quasi dann über eure Plattform, über euch sozusagen. Inwiefern ist das dann abgesichert? Also ich sage jetzt mal, worst case, ihr seid insolvent, ja. Bei einer Bank, da gibt es ja dann halt gewisse gesetzliche Regelungen etc. Wie ist das jetzt bei euch? Also ihr habt ja keine Bank in dem Sinne, ne? Oder wie kann man sich euch vorstellen?
Richtig, also bei uns ist es ich sage es mal mit anderen Worten, wir haben mehrere Produkte bei uns. Das heißt, wenn ein Unternehmen sich bei uns bewirbt, wir haben einen sehr stringenten Auswahlprozess. Das heißt, wir haben das vor einem Jahr mal getrackt, oder beziehungsweise da haben wir angefangen, das zu tracken. Da waren es 1000 Bewerbungen, die wir pro Jahr bekommen, und davon sind etwa 20%, 20 Unternehmen, also 2%, kommen dann am Ende wirklich auf unsere Plattform. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr starke Auswahl, die wir da treffen. Die Unternehmen.
Das ist die Seite der Startups, ne?
Ja.
Da ist das ein Stück weit mit Risiko verbunden. Und wie ist das mit euch als Plattform? Also, ihr könnt ja auch insolvent werden.
Genau, unsere Verträge sind so strukturiert, dass die auch ohne uns Bestand hätten. Das heißt, wenn wir jetzt morgen insolvent wären, würden die Verträge trotzdem noch Bestand haben. Das Einzige, was man dann natürlich hat, ist den, ich sag mal, den Komfort der Plattform, auf den müsste man dann sozusagen verzichten. Ich kann dir aber versichern, uns geht es wirtschaftlich sehr gut. Wir haben da jetzt keine, wir haben erst auch Anfang dieses Jahres eine eigene Finanzierungsrunde gemacht, über die eigenen Tools, über das eigene Modell. Das heißt, wir wollten es auch selber nochmal zeigen, dass das wirklich eine gute Finanzierungsvariante ist für Unternehmen.
Okay. Genau, also was sind jetzt die Vor- und Nachteile von Crowdinvesting im Vergleich zu anderen Investmentformen, sowohl für die Startups wie auch für die Investoren?
Also ich fange mal mit den Nachteilen an. Der Nachteil ist natürlich, der größte Nachteil ist, dass man keine Stimmrechte hat. Wir haben auch schon zwei Aktien finanziert, oder zwei AGs. Das heißt, wir haben Aktien ausgegeben über unsere Plattform. Das ist momentan aber eher die Minderheit der Finanzierungsrunden. Das heißt, am Ende hast du ein Investment getätigt und darfst aber nicht darüber mitbestimmen. Das ist schon ein Thema, das ist schon ein Problem. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, für die Unternehmen ist es natürlich auch blöd, wenn irgendwie da 50 Leute mit in ihrem Geschäftsmodell, also fragt man 50 Leute, hat man 50 verschiedene Meinungen. Ne? Das ist eigentlich der größte Nachteil, aber wirklich sind die Stimmrechte. Das heißt, man kann nicht selber mitentscheiden. Ich sag mal, die andere Seite ist dann natürlich, man hat die Möglichkeit, und das ist positiv, ab 250 Euro, das heißt mit relativ kleinen Tickets, sich an Geschäftsmodellen zu beteiligen, die sonst, was man sonst einfach nicht machen könnte, ne? Wo man sonst maximal in einem großen Fonds halt investieren könnte, wo man dann aber noch nicht mal die Auswahl der Geschäftsmodelle mit in der Hand hat. Das ist ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil, was aber auch natürlich ein Nachteil sein kann, das ist je nach Entwicklung des Unternehmens, ist natürlich die Rendite. Das heißt, man ist direkt wie ein Business Angel auch, wie ein VC auch, am Unternehmenserfolg mit involviert und mit beteiligt. Das ist bei Aktien eine direkte Beteiligung, das heißt, es hat wirklich auch eine eingetragene Beteiligung. Bei dem Seed Investment, wie wir es für Frühphasen Investments anbieten, ist es eben eine Art Ghost Shares, eine Art virtuelle Beteiligung, wo wir schon, vielleicht kann man das vielleicht sagen, um die Dimension einfach zu sagen, ne, wo der größte Verlust eben der Verlust des kompletten Kapitals ist, des investierten Kapitals. Etwa 30% der Unternehmen, die wir bisher finanziert haben, landen dort, muss man ganz, ganz offen und ehrlich sagen. Auf der anderen Seite hat man aber natürlich den kompletten Hebel auch nach oben.
Und, was ja eigentlich sogar wenig ist. Also ich habe das mal gegoogelt, habe eine Zahl gefunden, dass jetzt über alle Startups, also nicht die jetzt bei euch sind, sondern halt wirklich deutschlandweit, 80-90% der Startups innerhalb von 3 Jahren scheitern. Ja, also insofern, wenn es bei euch...
Ja, vielleicht, Robert, vielleicht muss man das auch nochmal differenzieren. Also zum einen ist es der Auswahlprozess, ne? Da fallen natürlich schon viele raus, also die wirklich dann auch scheitern. Zum anderen muss man aber sagen, 30% sind Insolvenz. Da gibt es vielleicht noch irgendwie schon nochmal 15% irgendwo. Wir haben eine Analyse gemacht mit der Universität, und da haben wir, insgesamt waren wir bei knapp, ich glaube 47%, die nicht in unsere Erfolgsrechnung mit reingerechnet wurde, weil die Geschäfte dieser Unternehmen entweder schon vorbei waren oder auf der Kippe standen. Das heißt, man hat dort schon relativ stark selektiert, aber trotzdem ist es einfach der Lauf der Dinge. Ne?
Dann also kann man es auf den Punkt bringen, knapp die Hälfte der Startups scheitern, die jetzt bei euch da sind? Oder?
Nee, so weit würde ich nicht gehen, weil ich meine, man weiß am Ende immer nicht, was mit dem Unternehmen passiert. Ne? Die Unternehmen, also totgeglaubte leben länger. Ich habe schon Unternehmen gesehen, die waren wirklich, standen mit dem Rücken zur Wand und auf einmal haben sie einen riesen Coup mit irgendeinem amerikanischen Konzern gemacht und waren wieder von dabei. Ne? Das, ja. So kann man das nicht sagen. Aber was man sagen kann, ist, dass die Ausfallquote doch recht hoch ist. Davon muss man ausgehen, wenn man bei uns investiert. Und das kommunizieren wir auch aktiv. Das möchten wir auch aktiv kommunizieren, denn nichts ist schlimmer, wenn irgendwie jemand sein, ich sag mal, 1000 Euro stark oder schwer erspartes Geld in ein Geschäftsmodell investiert und das irgendwie nach 4 Jahren insolvent geht. Mhm. Und man dann, ich selber habe auch Verluste, ich investiere selber auch. Und das ist schon, muss man schon verdauen. Wenn man dann vorher vielleicht noch irgendwie überzeugt wurde, dass die Rendite für 44, es gibt Plattformen, die damit werben, dass die Rendite irgendwie 44-50% per anno ist, was auch immer, dann ist man da sich schwer enttäuscht. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wir haben, jetzt muss ich überlegen, also insgesamt haben wir knapp 11 Exits schon gehabt bei uns im Portfolio bei 220, 230 Finanzierungsrunden. Das ist ein guter Schnitt. Wobei wir dort auch, natürlich zählen da auch Notverkäufe rein, die irgendwie gerade das Geld wieder einspielen, was man sozusagen investiert hat, plus minimale Rendite. Wir haben aber auch die größte Rendite, die wir jemals geschafft haben, das 80-fache des eingesetzten Kapitals. Also das kann halt auch vorkommen. Sodass ich sagen muss, Crowdinvesting ist definitiv ein Risikoinvestment. Also das ist nicht zu vergleichen mit einem ETF-Fonds oder mit anderen Produkten. Mhm. Es ist aber auch eins, wo man einen sehr, sehr starken Hebel halt am Ende auch hat. Mhm. Und das darf man nicht vergessen. Man gerade auf der Econis-Plattform tut man halt auch noch was Gutes. Das heißt, man hilft natürlich auch Gründern, deren Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Es sollte aber, und das abschließend dazu, sich jeder, und das ist auch unsere Devise, sich jeder damit tief auseinandersetzen. Unsere Plattform stellt alle Informationen transparent dar. Wir werden nichts verheimlichen bei uns auf der Seite, auch wenn es negativ wirkt. Und wir haben auch einen Investor Relations, einen Dialogbereich, wo man auch nochmal, wenn Informationen fehlen sollten, das auch nochmal nachfragen kann. Das heißt, volle Transparenz auf unseren Plattformen zumindest.
Ja. Also normalerweise, wenn ich jetzt, sag ich mal, ein professioneller Startup-Investor wäre, dann würde ich ja wirklich eine Due Diligence machen. Das heißt also, ich würde da wirklich sehr, sehr stark analysieren, ins Detail gehen und schauen, wo stecke ich da mein Geld rein, wie hoch ist das Risiko. Trotzdem ist es so, dass bei professionellen Startup-Investoren, wenn ich jetzt da wie, was ich 10 Startups habe, wahrscheinlich trotzdem immer noch im Schnitt vielleicht 9 scheitern, aber eins geht halt richtig durch die Decke, macht die anderen Verluste wett und darüber hinaus natürlich dann soll natürlich dann noch weiteres Plus entstehen. Mhm. Das sind die Profis, aber bei euch, die da bei so einer Crowdinvesting-Plattform, das sind ja meistens dann wahrscheinlich normale Privatinvestoren, ja, kleine Fische, die jetzt nicht wirklich da Profis sind. Die werden ja wahrscheinlich dann noch schlechter halt wirklich da, also die werden noch mehr häufiger daneben greifen sozusagen. Worauf muss man da als Investor achten? Also was sind die wichtigsten Punkte bei der Auswahl?
Das ist super, dass du das fragst, denn wir haben das relativ früh festgestellt, dass wir Investoren erreichen, vor allen Dingen durch Unternehmen, ne, weil die natürlich auch ihre Nutzer mitbringen. Dass wir aber relativ viele Investoren erreichen, die eher, ja, wie soll ich sagen, nicht besonders weitreichendes Investmentwissen haben. Das ist, also wir haben da wirklich, wenn man unser, es ist keine homogene Gruppe, die bei uns investiert. Wir haben wirklich auch Profis. Wir haben auch VC-Gesellschaften, die bei uns angemeldet sind, die das zum Screen halt mitnutzen. Das ist ein Bestandteil derer Akquise. Aber wir haben relativ schnell festgestellt, dass das fehlt, dass wir so ein Tool brauchen und haben die Seedmatch Academy 2015 ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben klingt vielleicht hochtrabender, als es am Ende ist, aber das ist ein E-Mail-Learning-Programm, wo man sich anmelden kann, alles kostenlos natürlich, und wo man einfach über Startup-Investments in 7 Lessons die ersten Informationen sammelt. Warum machen wir das? Weil wir merken, Also A, sehen wir uns als Bindeglied zwischen Startup und im Investoren. Wir sehen aber auch einen großen Bedarf an Bildung. Und ich meine, das ist ja auch, wie du es mit deinem Podcast machst, die Leute, die sind eifrig, was zu lernen, und gebildete Leute sind nun mal wirklich die besseren Investoren, weil die ganz genau wissen, worauf sie achten und weil sie halt einfach unter Umständen den Fehler weniger machen.
Das was Größte, kann man da genau falsch machen?
Kannst mal Beispiel, ein, zwei Beispiele nennen. Ja, zum Beispiel, ich wollte es gerade von der anderen Seite anfangen, aber das können wir gerne so aufdröseln. Man kann zum Beispiel, wenn man 10.000 Euro anlegen möchte, das ist ein gutes Beispiel, dann kann man das auf eine Karte setzen oder man setzt halt auf 10 oder man geht halt noch ein Stück weiter, dass man es auf 40 im Unternehmen sozusagen streut. Und das ist... Diversifikation ist halt das erste Schlagwort, was extrem wichtig ist. Also den Fehler macht man, oder der wird sehr häufig gemacht. Ein anderer Fehler ist einfach, sich von Emotionen leiten zu lassen. Natürlich ist das, wir haben für alle Unternehmen ein Pitch-Video und natürlich ist das Pitch-Video emotional. Oder meistens zumindest. Und man sollte sich aber nicht nur von dem Video leiten lassen, sondern man sollte dann auch wir bieten noch eine Investment-Story an, das heißt, da wird gesagt, was mit der Investition erreicht werden soll. Und wir bieten auch den vollständigen Businessplan an. Und auch den sollte man lesen. Und leider, Robert, das kann ich dir sagen, das sehen wir in unseren Analysen, die wenigsten lesen sich den kompletten Businessplan durch. Also das ist wirklich so. Wobei man natürlich auch sagen muss, okay, wie viel Arbeit macht man sich halt für 250 Euro Investment? Das muss man halt immer sehen, ja.
Wie viele Startups sind jetzt momentan auf Seedmatch?
Oh, da erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Also ungefähr, ich glaube, acht oder neun müssten das jetzt gerade sein, die finanziert werden. Wir haben eins, zwei, drei, ja, acht.
Okay, das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich möchte diversifizieren, ich stecke einfach gleichmäßig in alle acht mein Geld sozusagen, ja, weil ich irgendwie sage, ich kann das zwar alles durchlesen, analysieren, aber kann immer noch falsch liegen. Deswegen verteile ich das. Mit was für einer Durchschnittsrendite kann ich da jetzt rechnen? Ich sage mal per annum zum Beispiel.
Ich tue mich mit solchen Aussagen aber schwer, weil am Ende rufst du mich in 3 Jahren an und sagst, Johannes, deine Rendite ist von Arsch gewesen. Gleichzeitig wirst du mich vermutlich nicht anrufen, wenn du überperformst. Deswegen, wir haben das mal analysiert mit der Universität Oldenburg. Da haben wir eine durchschnittliche Rendite, wir haben die Auswertung zweimal gemacht am Abstand von 2 Jahren. Da haben wir eine durchschnittliche Rendite von 16% per anno. Im ersten Jahr 15, im zweiten hat es sich ein bisschen verbessert, 16% per anno. Das heißt, also CAGR, also annullierte Wachstumsrate. Ne? Ja. Das ist das, womit wir auch aktiv rausgehen. Es gibt aber Investoren bei uns, die haben 5 Investments und haben 5 Insolvenzen. Es gibt Investoren, die haben 10 Investments und alle 10 sind und haben davon irgendwie 6 Exits. Ne? Das ist, kann man so nicht sagen, wer welche Investments hat. Was ich selber verfolge, ist, ich investiere regelmäßig in die Unternehmen. Ich will nicht sagen in jedes Unternehmen, weil ich auch da natürlich meinen eigenen Anspruch habe. Aber man muss kontinuierlich investieren und sich in kontinuierliche Polster aufbauen. Dann verkraftet man auch schneller einen Rückschlag, weil in der Zwischenzeit schon ein Unternehmen das bei weitem wieder aufgeholt hat. Was ich vorhin meinte, der größte Exit war das 80-fache, der nächste, der darunter war, irgendwie war knapp 50-fach. Also es ist man kann 50 Investments damit wieder aufarbeiten sozusagen. Und das ist das Kalkül dahinter. Nichts anderes machen VCs, was du vorhin meintest, ne? Eins geht durch die Decke, 9 gehen insolvent. Das ist bei denen auch nicht so die Quote immer per se, ne? Aber so ähnlich wollen wir es natürlich auch aufbauen für den Investor. Vielleicht noch ein Punkt, wenn ich das noch, du weißt, du wolltest halt fest die Frage. Ein Punkt, weil du vorhin meintest, VCs machen eine Due Diligence. Wir machen, das muss ich explizit so sagen, weil sonst steigt uns unser Rechtsanwalt aufs Dach oder mir aufs Dach. Wir machen auch keine Due Diligence. Was wir aber, jeder Investor muss seine eigene Due Diligence machen. Was wir aber schon machen, ist wir haben im Vorfeld der Finanzierungsrunde, bevor das Unternehmen überhaupt auf die Plattform kommt, 3 Auswahlkriterien. Zum einen lernen wir jedes Unternehmen einmal persönlich kennen. Das ist uns extrem wichtig. Das heißt, wir laden die nach Dresden ein. Wenn das nicht geht, fahren wir zu denen hin, um einfach ein Gespür für die Menschen dahinter zu bekommen, weil das Team einfach extrem wichtig ist. Punkt zwei ist, wir haben einen Legal Check. Das macht ein, das macht eine Kanzlei, die, mit der arbeiten wir schon seit 2000 und ich weiß gar nicht, 13, 14 auch zusammen. Die machen, die checken alle Legal Documents. Die gehen dort relativ tief rein auch und schauen halt, ob dort irgendwo was im Argen liegt. Das heißt natürlich nicht, dass die dort, wenn es irgendwie Betrugsvorwürfe oder ähnliches sind, dass sie das halt dann finden. Ne? Also das, es ist aber eine, ich sag mal, ein Sicherheitsaspekt, den wir auch seit am Beginn eigentlich bei uns im Programm haben. Mhm. Und dann ist der dritte, die dritte Säule des Ganzen, Sicherheitssäule, wenn man das so nehmen will, ist ein Financial Check. Das heißt, wir arbeiten mit einer befreundeten Controlling-Boutique zusammen und die machen im Vorfeld, analysieren die die kompletten Daten nochmal. Das heißt, sie werden dann mit dem Steuerberater des jeweiligen Unternehmens vernetzt und bereiten mit denen gemeinsam die Daten auch auf, sodass wir dort auch schon Missstände in der Vergangenheit aufgedeckt haben und Unternehmen dann leider absagen mussten.
Hm, alles klar.
Das heißt, letzter Punkt dazu. Ja. Und diese, das ist leider das, weswegen du wahrscheinlich so kritisch fragst. Leider führt es häufig dazu, dass die Unternehmen, die wir abgesagt haben, dann irgendwo trotzdem wieder hochkommen. Das heißt, im Zweifel auf anderen Plattformen oder wenn selbst das nicht funktioniert, haben wir es auch schon gesehen, dass sie dann einfach eine White-Label-Plattform sich kaufen und dann halt die eigene Finanzierung starten. Und das ist leider ärgerlich. Und ich kann dir sagen, das ärgert mich wirklich extrem, weil das natürlich ein schwarzes Schaf zieht eine ganze Branche halt mit dabei.
Okay. Kannst du mal Beispiele geben, was für Startups sind das, also typischerweise, die da bei euch auf der Plattform sind?
Alles eigentlich. Das ist wirklich, also das ist vom, ich kann ja mal kurz den Browser aufmachen, was aktuell gerade bei uns läuft. Vielleicht ist, ohne dass ich jetzt dafür Werbung machen möchte. Ne? Also das ist mir ganz wichtig, nochmal zu unterstreichen. Jeder muss sich selber mit den Unternehmen auseinandersetzen und sich mit dem Unternehmen auch auch mehr beschäftigen. Ne? Mhm. Aber wir haben beispielsweise das bekannteste und, muss ich sagen, auch das polarisierendste Unternehmen momentan, was wir auf unseren Seiten haben, ist die Firma Vetstock. Zwar machen die, sie nennen das die Zukunft des Petfood-Marktes und sie machen nichts anderes als veganes Hundefutter. Ich kann dir sagen, jedem, dem ich das erzählt habe, der rümpft erstmal die Nase. Wenn er sich dann aber damit auseinandersetzt, dann findet er schon wirklich auch Anhaltspunkte, wo das Sinn macht. Ich würde jetzt nicht meinen, ich habe selber auch einen Hund, ich würde den jetzt nicht komplett vegan ernähren, aber ich finde schon ein paar Ansätze dort sehr, sehr sehr, sehr interessant, also sehr auch sehr, sehr gut. Vor allen Dingen geht es in Richtung Nachhaltigkeit auch. Wir haben ein Unternehmen drauf, die machen, muss ich mal aufpassen, dass ich nicht nur auf die vegane Schiene komme, aber heute erst gestartet, Happy Ocean Foods nennt die sich, das ist eine Münchner Firma, die machen Shrimps, also vegane Shrimps, das ist, sie sehen sich als die Ernährung von morgen, haben auch schon große Partnerschaften mit der Losteria, mit dem KDW, mit verschiedenen anderen Gourmet-Shops. Mhm. Auch eine Möglichkeit. Gehen wir mal weg vom Food hin zu Software. Wir haben eine Firma, die nennt sich UI, Urban Software Institute. Die bieten Städten eine Software an, wo die verschiedene städtische Instrumente miteinander vernetzen können. Super spannend, machen auch schon viele Umsätze, haben schon 30 Städte, glaube ich, in deren Portfolio. Und zu guter Letzt vielleicht noch Straffer. Das Unternehmen bietet ja so Fitnessbänder an, die intelligent sind. Das heißt, man sieht ja, mit welchem Druck, mit welcher Effizienz man trainiert. Das heißt, sie haben so ein Fitnessband, was sie dann mit einer App verbinden auf deinem Handy. Und du kannst mit diesem Fitnessband eben einfach, Workout sozusagen machen. Also das ist nur mal so ein grober Überblick, aber da gibt es natürlich noch einige mehr. Das ist zwar nur ganz.
Und das ist ja auch immer das Spannende an dem Thema, ne? Also Crowdinvesting hin und her, diese ganze Startup-Thematik ist natürlich super spannend, sehr viele kreative neue Ideen. Das bringt ja quasi unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft voran. Also deswegen spannend ist es auf jeden Fall. Ne? Deswegen, also da würde ich
Und,
mal gucken, was da sonst noch so gibt bei euch.
Genau, und ich, das muss ich vielleicht auch noch sagen. Es ist, ich meine, aber das ist bei fast allen Plattformen so. Es ist kostenlos, also du kannst dich kostenlos anmelden, du kannst kostenlos da durchscrollen, du kannst dir alle Unterlagen anschauen, und du bezahlst am Ende wirklich nur dein Investment. Und das ist halt auch so eine Sache. Du hast kein Agio, keine laufenden Kosten oder ähnliches. Und das macht es halt schon charmant. Und selbst wenn man jetzt drauf schaut und es ist nichts dabei, obwohl wir insgesamt jetzt momentan relativ viele Kampagnen im Laufen haben, es kommen bei uns nahezu im wöchentlichen Rhythmus ein neues Unternehmen dazu. Es kann auch mal passieren, dass wir 4 Wochen nichts haben. Ne? Wir lassen uns da nicht, ich sag mal, vom Markt unter Druck setzen, sondern das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Wenn es halt nichts gibt, gibt es nichts, kann man nichts finanzieren. Aber momentan sind es relativ viele Unternehmen, weil wir natürlich merken, dass gerade große Gesellschaften, VCs, Equity-Gesellschaften, einfach das Kapital zurückhalten. Die sind genauso vorsichtig wie die Anleger an der Börse etc. Mhm. Und auch wir merken gerade ein zurückhaltendes Investmentvolumen. Mhm. Einfach ist der Zeit geschuldet. Ne?
Ja, genau. Gut, ja, also ich habe natürlich jetzt auch mal im Vorgang so ein bisschen gegoogelt. Das werden wahrscheinlich auch ja eigentlich alle machen, die jetzt sich da informieren möchten über OneCrowd, aber speziell auch zum Beispiel jetzt über Seedmatch etc. Und man stößt natürlich dann auch auf verschiedenste Stimmen. Das ist sehr gemischt. Es gibt ja dann auch immer so Bewertungen etc. Was die Bewertung angeht, da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Auf der einen Seite, sag ich mal jetzt ein bisschen kritisch gesprochen, weiß man nie so genau, sind das jetzt echte Bewertungen, hat das Unternehmen selbst geschrieben. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wahrscheinlich eher die Leute, die so ein bisschen negative Erfahrungen gemacht haben, dann häufiger eine Bewertung schreiben, die zufrieden sind, die ne, schreiben da vielleicht gar nicht so häufig. Also deswegen generell weiß ich, man muss immer mit solchen Bewertungen vorsichtig umgehen. Ich habe jetzt trotzdem mal erlaubt, da auch mal ein paar kritische Stimmen rauszupicken und gebe dir einfach mal die Chance, das vielleicht auch richtig zu stellen, Stellung zu nehmen und dementsprechend auch einfach ja, transparent dann zu sein.
Gerne.
Erste Bewertung, die wurde vor 22 Monaten veröffentlicht und zwar, ich lese einfach mal vor, wie gesagt, Zitat: Ich habe die letzten Jahre mehrere Investitionen über die Plattform Seedmatch getätigt. Leider wird der Investor und das Startup nach dem Investment sich selbst überlassen. Von meinen Investments sind alle bis auf eines insolvent. Es gibt große Probleme bei der Kommunikation zwischen Startups und Investoren sowie zwischen Investoren und Seedmatch. Ich kann die Plattform nicht weiterempfehlen und rate auf Basis meiner Empfehlung, Entschuldigung, meiner Erfahrung deutlich ab. Also da scheint speziell dieses Thema Kommunikation als Problem wahrgenommen zu werden. Klar, dass jetzt irgendwie da manche Investments scheitern, anderes anscheinend nicht.
Das ist das, was ich vorhin meinte, Robert.
Genau.
Ja.
Diese Kommunikationsthematik, wie siehst du das? Ist das ein Problem bei euch?
Nicht grundsätzlich. Also wir wägen bei der Auswahl der Geschäftsmodelle auch natürlich ab, wie ticken die Gründer. Ne? Deswegen lernen wir die auch persönlich kennen. Und leider, das muss ich wirklich sagen, oder andersrum, was wäre für uns als Unternehmen das Beste? Das Beste wäre natürlich, wenn die Unternehmen mit den Investoren immer reibungslos kommunizieren, wenn es so keine Probleme gibt, dann fällt das natürlich auch auf uns irgendwo zurück. Genauso ist es andersrum, wenn das Unternehmen nicht kommuniziert, oder die Investoren irgendwas, meistens ist es aber Unternehmen, muss man ganz deutlich sagen, dann fällt es auch auf uns natürlich zurück, weil wir sind ja eigentlich ein Plattformanbieter. Also klar, rein rechtlich sind wir ein Vermittler von Finanzanlagen. Mhm. Aber de facto stellen wir eine Software zur Verfügung, wo sich der Investor mit dem Unternehmen verbinden kann, vereinen kann, investieren kann eben. Und ganz in der Anfangszeit haben wir das versucht. Wir wollten es skalieren, das Geschäftsmodell, wie es alle wollen. Ne? Und da haben wir versucht, das von alleine laufen zu lassen. Das heißt, dass sich das alleine reguliert. Früher hieß 2012 bis, möchte ich sagen, 2015, 16 irgendwo. Mhm. Wir haben aber dann gemerkt, dass das langfristig nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen uns damit einschalten und haben dort auch Das war leider erst dann, haben wir auch einen Investor Relations Manager eingestellt. Das war das erste Mal, wo wir jemanden überhaupt dafür hatten für diese Kombination. Und deshalb glaube ich, dass es heute besser ist mit der Kommunikation. Wir haben den ER-Bereich, wo man im Dialog halt mit dem Unternehmen kommunizieren kann. Wir haben verschiedene andere Medien auch, wo man drüber sich einfach austauscht. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Und ich meine, wir sind eine der wenigen, die das machen. Jedes Unternehmen muss Quartalsberichte, das verpflichten wir die Unternehmen zu, Quartalsberichte an die Investoren veröffentlichen. Und da geht's schon los. Die sind 30 Tage nach Quartalsende sind die zu veröffentlichen, ansonsten gibt es eine Strafe. Mhm. Und da gibt's halt Unternehmen, die akzeptieren halt einfach die Strafe. Die sagen halt, okay, wir kriegen es nicht hin. Dann andere sagen einfach, unsere Steuerberater schafft das nicht. Ich kann dir sagen, ich habe schon so viele Ausreden gehört, da kann ich ein ganzes Buch mitfüllen. Und da liegt es jetzt an uns natürlich, dort Druck zu machen, was wir auch tun, ne? Und wir schärfen auch die Verträge immer mehr, dass man den Druck ausüben kann. Aber wenn ein Unternehmen keine Zahlen liefert, können sie wir uns nicht holen. Und das führt halt dazu, dass dann solche Sachen halt passieren. Und besonders auffällig ist es natürlich auch nachvollziehbar, wenn Unternehmen in Schieflage geraten, dann ist natürlich das ist umso wichtiger, das ist unsere Rolle, da nachzugehen der ganzen Sache, aber dann ist die Kommunikation natürlich richtig im Keller. Und sind wir mal ehrlich, von 10 Unternehmen, die insolvent gehen, stecken 7, 8 Gründer den Kopf einfach in den Sand. Und das ist leider so eine menschliche Sache. Obwohl wir denen das immer sagen, ne? Also wir haben auch Positivbeispiele, wo die Crowd irgendwie nach einer Insolvenz noch das Lager leer gekauft hat. Ne? Auch solche Sachen haben wir, aber die Regel ist leider eine andere.
Okay. Nächstes Zitat: Sobald die Investitionsrunde vorbei ist, wird man alleine gelassen. Der Aufwand für den Erhalt richtiger Steuerbescheinigung ist sehr hoch. Auch die Erträge kommen kaum pünktlich. Ich habe mehrere Investitionen getätigt, bei keiner läuft es glatt. Also vielleicht erstmal Steuerbescheinigung, ist das irgendwie schwierig, aufwendig?
Also aufwendig, wenn du die Frage stellst, ist es in der Tat, eine Steuerbescheinigung für die Investoren herauszugeben sozusagen. Wir haben dort aber, ich weiß nicht, von wann ist der Kommentar?
Vor 3 Jahren.
Vor 3 Jahren, ja. Wir haben nämlich es gab eine Gesetzesnovelle und ich meine, es war 2000, kurz vor Corona, als Corona gerade losging, gab es eine Gesetzesnovelle, ich meine, es war 2020, eine Gesetzesnovelle, vorher war das unklar, war es ein grauer Bereich, dass die Erlöse aus Crowdinvestings kapitalertragssteuerpflichtig sind. Und in dem Moment haben wir das umgestellt. Wir arbeiten jetzt mit einer Steuerkanzlei zusammen, die das im Hintergrund für uns sozusagen abbildet. Das heißt, dieses Problem gibt es nicht mehr. Die Steuerbescheinigungen werden einem jetzt in sein Portal regelmäßig reingeliefert. Vorausgesetzt natürlich, das Unternehmen spielt da mit, ne? Das ist ja immer die wichtige Voraussetzung. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen vielleicht aus dem Ganzen, die das nicht machen. Und darüber hinaus arbeiten wir jetzt gerade eine Jahresergebniserstellung, weil das natürlich auch verständlich ist, wenn man 20 Investments oder mehr hat und dann 20 Steuerbescheinigungen da bekommt, dann ist das nicht mehr wirklich praktikabel bei der Steuererklärung, sodass wir da sind wir gerade dran, das wird vermutlich nicht mehr lange dauern, eine komplette Steuererklärung pro Jahr für jeden Investor zur Verfügung stellen.
Und dass die Erträge nicht pünktlich kommen, ist das immer noch so oder stimmt das überhaupt?
Wir haben ja mehrere Investmentmodelle, ne? Wir haben ja das Investmentmodell des Seed Investments, wo es Eigenkapital ähnlich ist, da kommen keine Erträge. Also die ein, zwei Jahre. Und das, da gibt es manche Investoren, die das aber erwarten. Und das ist auch so ein bisschen das Problem dieses Produkts, ne? Die Erlöse kommen erst in 5, 6 Jahren. Vorher wird kein Exit passieren. Bei den festverzinslichen Sachen ist es in der Tat so, dass das, was wir machen, ist ein Nachrangdarlehen. Das muss man vielleicht nochmal mit erwähnen. Das heißt, wenn das Unternehmen in Liquiditätsengpass hat oder in wirtschaftlicher Schieflage gerät, dann kann das Unternehmen die Zinsen stunden. Das heißt, erstmal zurückhalten, muss natürlich dann in Strafzins draufzahlen. Aber dann kann das Unternehmen sozusagen die Aussagen zurückhalten. Und ja, das ist kommt ab und zu vor in der Vergangenheit. Wir haben, also ich weiß akut von meinen Investments, dass es 2, 3 Unternehmen gibt, die das, die aktuell die Zinsen nicht zahlen können. Die sind aber erstmal per se nicht weg, ne? Die sind eben gestundet und das ist in nahezu 100%, ich würde vielleicht so weit nicht ganz gehen, 95% wird das aber auch aktiv in dem Kommunikationsbereich, im IR-Bereich kommuniziert. Okay. Es kommt aber vor, das muss ich ganz ehrlich zugeben, es kommt vor, dass die Zinsen nicht zeitgerecht sozusagen gezahlt werden.
Okay. Letztes Zitat, und zwar, wenn das Startup Erfolg hat, ist man mit dem Seed-Match-Verträgen raus und guckt in die Röhre. Siehe aktuelles Beispiel Volocopter. Zudem wird man von Seed-Match dann auch noch im Regen stehen gelassen. Keine Unterstützung, keine Kommunikation. Wenn Seed-Match die Verträge nicht inzwischen nachgebessert hat, dann Finger weg. Das hat jemand vor einem Jahr geschrieben. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also wenn ein Startup Erfolg hat, dann ist man aus den Seed-Match-Verträgen raus. Was meint er und stimmt das überhaupt?
Also der Fall Volocopter, auf den komme ich gleich nochmal zum, das ist ein Spezialfall, muss man ganz deutlich sagen, aber da komme ich gleich nochmal zum Sprechen. Ich hatte es vorhin ja gemeint, wir haben 11 Exits bisher gehabt auf Seed-Match alleine, ne? Das heißt, wo die Verträge am Ende aufgelöst wurden mit einer Rendite für den Investor. Mhm. Und die Verträge funktionieren. Also es gibt da keinen Weg, wie man da rauskommt. Natürlich mit krimineller Energie, wie wir es auch schon hatten, ist da schon einiges möglich. Aber im speziellen Fall, wo man jetzt über Volocopter gesprochen hat, Volocopter ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Das sind diese Flugtaxis, diese elektrischen. Ich glaube, in Singapur werden die jetzt als erstes eingesetzt. Mhm. Und dort war es in der Tat so. Wir haben die Finanzierungsrunde gemacht und die Verträge sind bei uns, die laufen nicht unbefristet, weil man braucht irgendwo, Verträge müssen irgendwo ein Enddatum erstmal haben. Und dort war es in der Tat so, dass die Unternehmen am Ende die sozusagen die Verträge zurückbezahlt haben. Das heißt, es gab eine Minimalrendite, obwohl das Unternehmen rein rechnerisch, und das ist aber ganz wichtig, laut Finanzierungsrunden viel, viel mehr wert wäre. Mhm. Als bestes Beispiel, die letzte Finanzierungsrunde war irgendwie, keine Ahnung, zu einer Bewertung von, jetzt nur als Beispiel, von einer, ich sag mal, von 100 Millionen Euro. Das ist aber nicht der reelle Wert. Und das ist halt leider ein Missverständnis der Investoren. Die setzen halt diesen reellen Wert an diese 100 Millionen Euro der letzten Finanzierungsrunde. Und das ist aber nicht der Wert, den das Unternehmen hat. Der ist unter Umständen höher, aber unter Umständen ist er auch weitaus niedriger. Und das ist die Krux bei dem Fall Volocopter. Die Crowd hat eine relativ niedrige Basisverzinsung eben bekommen, weil Volocopter noch kein Geschäft hat, weil Volocopter einfach noch weit in der Entwicklung ist. Und vielleicht ist das, wo man ansetzen müsste. Man hätte in der Vergangenheit einfach dieses Entwicklungsrisiko, was sie haben, was jedes oder viele Unternehmen haben, hätte man einfach höher bewerten sollen. Also dass sie einfach länger brauchen, um mit dem Produkt an den Markt zu kommen. Mhm. Und das ist leider die Krux. Wir haben die Verträge natürlich nachgebessert. Wir haben jetzt eine höhere Basisverzinsung, die sich auch auf ich würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber das haben wir schon drin, in Abhängigkeit eben auch von dem Unternehmenserfolg. Aber leider kann ich, also wenn der das geschrieben hat oder auch irgendjemand anderes eine Idee hat, wie man eine virtuelle Bewertung besser abbildet, das ist einfach nicht möglich. Ne? Also auch als Gesellschafter würde man nicht den Preis bekommen, der in der letzten Finanzierungsrunde zu bezahlen ist. Nehmen wir mal Gorillas gerade, ne, was in den Medien gerade ist. Das ist jetzt nahezu, ja, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich will mich auch nicht angreifbar machen, aber ist relativ wenig wert im Vergleich zu einem Vorjahr, wo das einfach gehypt wurde. Und so ist es halt bei allen.
Okay. Ja, also vielen Dank, dass du dich auch diesen kritischen Fragen stellst. Ist ja, denke ich mal, wichtig und für dich natürlich auch eine Chance, da Dinge richtig zu stellen. Ich denke halt grundsätzlich, diese ganzen Startups-Investings, Crowd-Investing, super, super spannendes Thema. Ich vermute mal, da wirst du mir recht geben, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt, also angenommen, man hätte jetzt eine größere Summe, dann ist es wahrscheinlich keine gute Idee, diese größere Summe jetzt komplett irgendwie in solche Risikokapital-Investments zu stecken. Das ist spannend, aber ist halt einfach mit Risiko verbunden. Aber ist, glaube ich, einfach eine schöne Spielerei, vielleicht eine schöne Beimischung. Oder wie würdest du es selber sagen, wie viel Prozent des Gesamtkapitals würdest du jetzt empfehlen? Angenommen, jemand hat eine größere Summe. Wenn ich jetzt sowieso nur 250 Euro habe, dann, sage ich mal, kann ich nicht viel verlieren. Aber wenn es jetzt wirklich, sag mal, sechsstellig, siebenstellig, was ich was ist, oder auch schon fünfstellig. Also was würdest du empfehlen? Wie viel Prozent sollte man in solche Risikokapitalgeschichten stecken?
Startup-Investment? Also genau, prozentual ist es natürlich, ist es besser, als wenn man es irgendwie quantifiziert. Das heißt, wir haben Investoren, die machen in jedes Unternehmen irgendwie 10.000 Euro und es gibt halt andere, die halt 250 Euro in jedes Unternehmen investieren. Das ist je nach Einkommen natürlich oder je nach Vermögen. Mhm. Wir reden jetzt ja hauptsächlich über die Startup-Plattform, ne, über Signage. Ja. Ich würde nämlich so weit gehen, dass wie ich sage, vielleicht hat, und das ganz pauschal, ne, nicht en Detail festnageln, aber Signage hat vielleicht schon das höchste Risiko-Chancen-Verhältnis-Szenario, weil das natürlich Frühphasenfinanzierung sind. In zweiter Stufe kommt dann Econeers, vor allen Dingen mit den Projekten, also ich sag mal ein Solarpark, den man finanziert mit einer festen Rendite, wenn die Sonne nicht ausgeht, der ist versichert und alles, ne, da passiert da auch nicht viel. Mhm. Das heißt, es ist schon, da geht's schon mehr in weniger Risiko. Und dann haben wir natürlich die Immobilienplattform, wo wir einfach wirklich drauf schauen, dass dort keine Insolvenz reinkommt. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Also insofern würde ich auch das abstufen mit dem Prozenten. Ich überlege gerade, wie viel, weil du das so fragst, wie viel Prozent von meinem Kapital, meinen Investments da drin ist. Es ist wirklich schwer zu sagen, weil es ist immer unterschiedlich. Ich würde es pauschal so sagen, dass man sollte das als Beimischung sehen in seinem Depot, in seinem Portfolio. Und bei mir sind es vielleicht, sind 15% vielleicht des Gesamten, wenn ich das hochrechne, steckt in den Unternehmen. Man muss natürlich auch dazu sagen, es kommt, wie gesagt, darauf an, welche Plattform man nimmt, welches Unternehmen man nimmt. Und ich habe vielleicht auch nochmal einen kleinen Vorteil, weil ich die Leute natürlich in Persona sehe. Ne? Also das ist immer nochmal ein Bauchgefühl auch von meiner Seite. Also Menschenkenntnis ist da extrem extrem wichtig. Aber sowas, so würde ich es taxieren. Ich würde vorschlagen, also wenn es die Leute oder wenn es jemanden interessiert, sich die Geschäftsmodelle anzuschauen und einfach mal langsam anfangen und einfach schauen, wie entwickelt sich das, wie ist das Reporting, und ich kann dir versprechen, es macht süchtig. Es ist nicht wie, ich investiere auch an der Börse natürlich. Mhm. Es ist aber nicht das Gleiche. Eine Aktie, da ist mal ein Aktionär und das Ding ist weit entfernt. Und hier hat man halt den direkten Kontakt mit den Personen. Das ist schon nochmal eine andere Geschichte.
Genau, wie du schon sagst, man kann ja einfach klein anfangen, ne, ein bisschen Gefühl dafür entwickeln und dann einfach weiter schauen. Das ist vielleicht keine schlechte Idee.
Das würde ich auch empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht, Robert, habt ihr was ausgemacht? Wir können auch im Nachgang vielleicht uns was überlegen, ob man vielleicht einen kleinen Gutschein irgendwie strukturiert. Das können wir gerne machen.
Genau, also wenn da irgendwas ist, kann ich gerne in die Beschreibung packen. Sagt man das
einfach? Ich weiß ja nicht, dass es hier irgendwie, es soll wirklich nicht werblich rüberkommen. Und deswegen möchte ich vielleicht auch nochmal eine.
Genau, also ich mache jetzt hier keine Werbung. Letztendlich ist es so, man merkt ja auch, ich stelle ja auch kritische Fragen. Ne? Jeder muss letztendlich selber für sich entscheiden. Das ist ganz klar. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ich will ja weder empfehlen noch davon abraten. Es geht einfach darum, dass man auch über diesen Podcast etc. verschiedenste Stimmen hört und sich dann selber eine Meinung bildet. Darum geht es einfach. Ne?
Genau. Und ich möchte dann auch nochmal sagen, also wir sind nicht die einzige Plattform natürlich, die sowas macht. Es gibt in Deutschland, ich habe mal gesehen, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so viel ist, hat sich relativ stark konsolidiert. Aber es gab mal über 100 Plattformen in Deutschland. Okay. Man muss schon sehr genau hinschauen.
Seid ihr da eine der größeren oder?
Wir waren zumindest eine der ersten, also wir sind der Pionier. Ja. Wir sind 2011 mit den ersten Projekten gestartet und wir zählen uns zu den Top 3 in Deutschland. Es ist immer schwierig, das rauszufiltern, was zählt damit dazu, wonach geht man? Geht man nach Anzahl der Unternehmen, nach Anzahl Investoren und so weiter und so fort. Es ist müßig, darüber zu sprechen. Deswegen Top 3, ich glaube, wir sind eine mit relativ ja, weitreichende Erfahrung auch. Und aus diesen Erfahrungen haben wir natürlich auch gelernt. Aber wir sind auch eine Plattform, die relativ starke Prozesse drumherum noch mit hat. Und das macht nicht jede Crowdfunding-Plattform. Wovon ich en Detail, außer man kennt die Leute wirklich persönlich, aber wovon ich natürlich abraten würde, ist von Finanzierungsrunden, wo sich Unternehmen selber finanzieren. Das, außer es ist wirklich ein sehr bekanntes Unternehmen oder, aber das ist immer so eine, ja, so eine Sache, wo ich sage, warum macht er das nicht mit der Plattform zusammen? Kam der da nicht durch den Filter oder was ist der Hintergrund? Warum? Weil es gibt eigentlich keinen Grund, auf die bereits bestehende Crowd einer Plattform zurückzugreifen.
Ist klar. Gibt es irgendwelche, ich sag mal, Zukunftspläne, irgendwas, irgendwelche News oder sowas, was man erwarten kann bei euch? Oder willst du noch irgendwie sonst irgendwas loswerden?
Ja, was gibt es? Also Zukunftspläne, es gibt schon einige Zukunftspläne. Es gibt vor allen Dingen, wir sind halt immer mit der stark wachsenden Regulatorik beschäftigt. Das heißt, es gibt dort immer wieder Sachen, die rein regulatorisch gemacht werden müssen, wobei nicht alles da nur schlecht ist, ne? Das ist auch ganz klar. Manche Sachen haben wir auch schon, wo ich es gut finde, dass man einfach das Gesamtniveau einfach erhöht. Mhm. Was mir wirklich nochmal ganz, ganz wichtig ist, ist, meldet euch bei uns an, schaut euch die Plattform an, schaut euch auch die, meldet euch gerne auch in der Academy an, ne? Das ist, mehr Wissen kann ja nicht schaden. Mhm. Und schaut euch die Geschäftsmodelle auch en Detail ein. Wir machen alles transparent. Alles, was wir sozusagen wissen, ist transparent. Auch alle Unternehmen, die wir in der Vergangenheit finanziert haben, das ist auch nochmal ein Punkt. Auch das ist wichtig, wenn man sich Plattformen anschaut, den Track Record dieser Plattform auf jeden Fall hinterfragen. Also einfach mal nachschauen, stimmt der? Kann der stimmen? Gibt es diese Unternehmen auch, die man da finanziert hat? Und das ist mir ein wichtiges Anliegen. Wenn du bei uns drauf gehst, du findest das erste Unternehmen noch, was wir finanziert haben, ne? Und kannst dir da die Investment Story noch anschauen. Unter Umständen das Video auch noch sehen. Das ist nicht 100% bei allen, weil es da rechtliche Geschichten gibt, aber es ist alles nachvollziehbar. Und das stärkt das Vertrauen, und das ist eine wirklich wichtiger Aspekt. Ich möchte nachts auch noch ruhig schlafen. Deswegen schaut euch da um. In Gutschein machen wir noch eine Lösung, da strukturieren wir noch was im Nachgang. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere sozusagen vielleicht zukünftig irgendwann als Investor bei uns startet.
Alles klar. Johannes, ich bedanke mich für das offene Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen, ja. Und vielleicht ein letzter Hinweis nochmal von meiner Seite aus an die Community. Nochmal kurz zur Erinnerung. Es gibt eine Online-Gruppe von mir, Vermögensaufbau mit System. Unter der URL www.money-masters.de/Gruppeneinladung könnt ihr da kostenlos rein. Das vielleicht nochmal ganz kurz erwähnt. Ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank, Johannes, für das super Gespräch. Und ja, ich packe alle Links, alle Infos in die Beschreibung. Schaut euch das einfach an, bildet euch eure eigene Meinung. Und vielleicht ist das ja wirklich eine spannende Sache. Ja, also insofern checkt das mal ab. Bis zum nächsten Mal. Möge das Momentum mit euch sein. Bis dann. Ciao, ciao.